Überblick. Der Podcast zu Themen rund um Supervision und Beratung.
Wir, das sind Tina Heidmann, Supervisorin aus Gütersloh und Lehrende an der Uni Bielefeld und
Henning Schnieder, Supervisor aus Bremen und Lehrender an der Hochschule Emden-Leer.
Wir sprechen jeden ersten Mittwoch im Monat mit Personen aus Wissenschaft und Praxis, die Expertise zu spezifischen Themen haben, welche für Supervision und Beratung relevant sind. Wir verstehen uns als theoretisch informierte Praktiker und uns ist wichtig, explorativ möglichst viele Bezugspunkte und Theorien zu berücksichtigen, um der Komplexität der Sache gerecht zu werden. Natürlich sehen wir aber nicht alles und sind immer dankbar für Hinweise zu Themen, die im Podcast bislang noch nicht berücksichtigt wurden. Und damit hallo und herzlich willkommen an alle, die zuhören und hallo Henning.
Hallo Tina.
Henning, wir sprechen heute über Angst und ich bin jetzt mal so dreist und werde ganz persönlich und frage dich, wovor hast du Angst?
Oh, das ist eine sehr gute Frage. Also ich habe jetzt gerade Angst vor den aktuellen politischen Entwicklungen, merke ich, dass ich Angst habe, dass ich sowohl Flucht als auch Kampfimpulse in mir ausgelöst werden. Ich habe Angst vor meiner eigenen Wut manchmal, also vor eigenen Emotionen. Ich habe manchmal Angst vor Nichtanerkennung. So, das sind die ersten Dinge, die mir einfallen.
Weil Angst erstmal ein Grundgefühl ist. Also Angst ist ein Gefühl, was alle Menschen haben und erleben, na, außer Psychopathen. Es gibt ja größere und kleinere Ängste, ne? Und es gibt Ängste, die in der Realität begründet sind und welche, die völlig irrational sind, wie zum Beispiel meine Angst vor Spinnen. Es gibt Ängste, die bestimmen das Leben von Menschen, aber und Ängste haben auch eine Funktion, ne? Also es gibt ja Ängste, die warnen uns vor Gefahren und halten uns auch so am Leben. Und es gibt Ängste, die hindern uns am Leben. Und manchmal ist das eine nicht so ganz leicht vom anderen zu unterscheiden. Also ich weiß nicht, wie es dir damit geht, Henning.
Ich hatte im Übrigen, fällt mir gerade ein, so im Alter von 8 Jahren panische Angst davor, HIV zu bekommen.
Weil das so in den Medien war, ne?
War das so in den Medien?
Ja.
Medien war, ja. Und ich hatte panische Angst davor, selbst an HIV zu erkranken.
Womit ist man konfrontiert? Und es ist auch, glaube ich, etwas, was man zum Teil in ein Stück weit auch konstruiert. Es geht um Existenz, also um Sicherheit. Und wie sicher bin ich? Bei mir zumindest, wenn ich mich mit Angst beschäftige oder merke, dass ich Angst habe. Und bei mir entstehen häufig dann Ängste, wenn ich irgendwas nicht so gut einschätzen kann oder ich, also wenn es ungewiss ist oder irgendwie unbekannt oder wenn so negative Konsequenzen erwartet werden, die nicht milde sind, sondern wirklich Auswirkungen auf mich haben und ich mich dem nicht gewachsen fühle. Das löst Ängste aus.
Spannend. Also ich habe das auch bei Dingen im Alltag, wenn ich die Kontrolle verliere, manchmal bei scheinbar völlig belanglosen Sachen. Das ist im Berufsleben anders. Also da kann ich einen Unterschied machen. Also ich kann mich relativ gut im Berufsleben auf total ungewisse Gruppensituationen einlassen. Und im Alltag habe ich das manchmal, dass einen anderen Weg vorschlagen beim Fahrradfahren oder beim Autofahren, ja, dass ich merke, da komme ich manchmal also in innere Not tatsächlich.
Diese Sicherheit zu verlassen, ne? Mir hat mal irgendjemand gesagt, und ich weiß nicht mehr, wer das war, aber der Satz ist irgendwie bei mir geblieben, mutig ist nicht, wer keine Angst hat, sondern mutig ist man dann, wenn man etwas tut, obwohl man Angst hat.
Ja, also das Zitat, ich weiß nicht, von welchem Berater oder welcher Beraterin das stammt, habe ich kürzlich noch gelesen, da wo die Angst ist, da geht's lang.
Ah ja, echt? Okay. Aber dann würde ich sagen, ja, ist es immer so, weil manchmal, wie gesagt, es gibt ja auch so Ängste, die halten uns am Leben, die sind ja vielleicht auch wichtig, evolutionsbiologisch betrachtet, ne? Also Angst vor Höhe, Angst vor Dunkelheit, das sind ja auch Dinge, die uns potenziell schützen davor, dass wir uns in Gefahren begeben, ne? Die uns Leib und Leben kosten könnte. Ne? Also ich habe nochmal so ein bisschen geschaut, was sagt eigentlich, um diesen Begriff auch noch so zu fassen, was sagt Wikipedia, ne, zu Angst, und da stand: Auslöser können erwartete oder unerwartete Bedrohungen, etwa körperliche Unversehrtheit oder der Selbstachtung oder des Selbstbildes sein. Und evolutionsgeschichtlich hat die Angst eine wichtige Funktion als ein die Sinne schärfender und Körperkraft aktivierender Schutz- und Überlebensmechanismus, der in tatsächlichen oder auch nur vermeintlichen Gefahrensituationen ein angemessenes Verhalten, nämlich Fight or Flight, das hattest du eben schon gesagt, einleitet. Und diese Aufgabe kann sie nur erfüllen, wenn weder zu viel Angst das Handeln blockiert, noch zu wenig Angst reale Gefahren und Risiken ausblendet. Krankhaft übersteigerte oder nicht rational begründbare Angst wird als Angststörung bezeichnet. Es geht heute explizit nicht um etwas Pathologisches, sondern um dieses Grundgefühl, vor allem auch in Beratungssituationen, in Supervisionssettings, mit dem wir uns alle beschäftigen. Also es soll nicht um die pathologisierte Form der Angst gehen, sondern eher um, ja, und wie gesagt, dieses Grundgefühl. Also da stand auch noch, dass die Grenze zwischen dem einen und dem anderen aber eher diffus ist und dass es manchmal schwierig ist, das zu unterscheiden. Wann ist es übersteigerte und nicht rational begründete Angst und wann ist es wichtige Angst, die uns am Leben hält? Das ist nicht immer so ganz klar. Ja, das veranlasst dann manchmal Menschen dazu, so zu tun, als hätten sie keine Angst, weil diese Grenzen so diffus sind. Also dass man sozusagen, also dass es so was Soziales gibt in manchen Settings, dass man so tut, als hätte man keine Angst oder wäre man davon nicht betroffen. Und darum ist es mir wichtig zu sagen, dass Angst ein Grundgefühl ist, weil wir sind alle irgendwie davon betroffen. Das ist erstmal etwas völlig Natürliches und Normales. Und ich finde auch, dass es schwierig ist, mit dem Begriff so, ja, angemessen umzugehen, weil der oft nicht als solcher benutzt wird. Also Menschen vermeiden manchmal den Begriff der Angst auch in den Mund zu nehmen und sagen dann irgendwelche anderen Worte, die etwas Ähnliches ausdrücken.
Ja, also ist ja zum Beispiel, das ist ja in der Supervision total schwer zu konfrontieren, das Gefühl. Also
Genau.
das ist meine Erfahrung.
Oder auch
Darf ich
zu
dich noch kurz?
identifizieren, also
Ja.
überhaupt erstmal zu identifizieren, dass man es hat oder dass der andere es haben könnte und wie geht man dann damit um, ne?
Ja.
Ja, was wolltest du
Darf ich dich
sagen?
mal fragen, wo du Angst körperlich merkst?
Also ich merke es als Schwitzen, ich merke es als leichte Unruhe, das ist so ein leichtes Kältegefühl, also Hände und Füße werden kalt und gleichzeitig schwitze ich. Ich wende dann so Manipulationstechniken bei mir selber an, um diesem Gefühl nicht so ausgeliefert zu sein und nicht an diesem Gefühl so festkrallen, sondern das versuchen irgendwie, ja, irgendwie umzulenken oder kleiner zu machen. Das hilft eigentlich immer. Und mich mit Realität konfrontieren. Das funktioniert auch eigentlich ganz gut. Also so, na, wie wahrscheinlich ist das und so weiter. Das funktioniert ganz gut. Und bei dir?
Ja, also ich habe sofort was im Kopf. Und zwar habe ich einen Supervisionsprozess gehabt und hab immer gemerkt, dass ich bereits 2, 3 Wochen vorher in den Kalender geguckt habe und gedacht habe, ach, da muss ich wieder dahin. So, ja, auf der kognitiven Ebene. Und hatte erstmal so ganz starke Unlustgefühle. Also ich habe ganz starke negative Gegenübertragungen gehabt, ja. Und zwar über die ganze Zeit tatsächlich. Und irgendwann habe ich mich mal hingesetzt und versucht zu spüren, wo ich das im Körper merke. Ja, und es war der Bauch. Und das ist bei mir das Zeichen von Angst.
Okay.
So, also ich hatte also tatsächlich starke Gegenübertragungsgefühle in Form von Angst im Vorfeld in der Supervision. Wenn ich da war, nicht mehr. Also wenn ich in der Gruppe saß, nicht mehr. Aber im Vorfeld hatte ich Angst.
Nicht richtig doll Angst, aber Aufregung, so eine Nervosität, also so eine Abstufung von so einem Unsicherheitsgefühl, ne?
Ja, da pendelt das auch so zwischen Vorfreude und oh, denke ich an alles, ne? Kann ich all das sagen, was ich sage, so komme ich gut an und so, ne? Aber es hält sich so, also wie du sagst, diese berühmte Wellenlinie von positiver Aufregung zu ein bisschen, ah, ich muss konzentriert sein, ja, und es kann auch was passieren, was nicht so gut ist, ja, aber das geht nicht zu tief runter, sodass ich blockiert bin.
Ja, zum Thema Angst und Supervision haben wir uns heute eine gruppenanalytische Supervisorin eingeladen und sie ist auch Soziologin, Psychologin, Therapeutin und in ihrer Praxis in Hamburg bietet sie neben Supervision auch Coaching und systemische Organisationsberatung an. Zuletzt hat sie eine gruppenpsychotherapeutische Weiterbildung abgeschlossen. Herzlich willkommen, Beate Paulut-Kassel.
Ja, danke für die Einladung.
Hallo.
Schön, dass Sie da
Hallo.
sind. Frau Paul Kassel, ich frage Sie jetzt auch mal, wovor haben Sie Angst?
Ähnlich wie Sie auch, nicht? Also wenn Situationen sind, von denen ich nicht sicher bin, kann ich die bewältigen? Dann kommt schon mal Angst auf und dann geht es mir auch wie Ihnen. Dann muss ich sehen, wie reagiert mein Körper darauf. Ich reagiere zum Beispiel dann auch mit Schwitzen, nicht, und kalten Händen. Und dann weiß ich auch, was Sache ist. Also die Signale des Körpers teilen mir nochmal mit, wie ich die Situation gerade einschätze. Und dann geht es für mich auch darum, wie kann ich mich beruhigen, nicht? Wie kann ich mich beruhigen, dass die Angst sich langsam auflösen kann? Und was ist es eigentlich, wovor ich da Angst haben könnte? Also etwas, was Sie gesagt haben, Herr Schnieder, spielt da sicherlich auch eine Rolle, wenn mein Gegenüber mir in irgendeiner Form bedrohlich erscheinen könnte und ich dieses Gegenüber nicht einschätzen kann, dann kommt leicht eine Vernichtungsangst auf. Nicht? Das klingt erstmal wie ein, oh, das ist jetzt aber ein großer Begriff, aber darum geht es eigentlich. Kann ich gegen diese Person bestehen oder droht mir da ein Gefühl der Vernichtung? Und das ist letztendlich eine neurotische Angst, nicht? Aus Situationen im damals, im Dort und damals, wo etwas gegen ein übermächtiges Objekt, sage ich mal, eine übermächtige Person nicht gelungen ist. Das kann sich dann in solchen Situationen reaktualisieren. Und das kann ja auch jenseits des Bewusstseins sein, nicht? Also jemand wie Sie, jemand wie ich, der gewohnt ist, sich mit solchen Phänomenen auseinanderzusetzen und den Bezug zwischen Körper und Psyche herstellt, dem fällt es vielleicht etwas leichter, zu überlegen, ja, was könnte das denn sein? Aber auch wir drohen natürlich ab und zu in die Gefahr zu rutschen, dass es uns gar nicht bewusst wird, nicht? Und dann wird es eben agiert. Das heißt, jenseits des Bewusstseins dringt es in einen Handlungsdialog und kann uns vielleicht erst in einer Supervision bewusst werden,
Ja.
sich dann wieder auflösen.
Wir sind ja auf Sie zugekommen, da Sie 2017 einen Artikel in der Zeitschrift Supervision veröffentlicht haben unter dem Titel Angst in der Gruppe. Und darin haben Sie Wilfried Bions Konzept der Gruppendynamik auf einen Supervisionsprozess angewendet. Und aus dieser Perspektive wollen wir ja auch heute mit Ihnen über Angst sprechen. Sie beschreiben in dem Artikel, dass Angst eine unbewusste Verständigung in der Gruppe ist. Das Wort an sich taucht nicht auf. Das haben wir eben ja auch schon festgestellt, ne? Aber das Verhalten macht es dann deutlich. Ist das das, was Sie meinen mit dem Handlungsdialog?
Genau. Angst, je früher sozusagen die Angst einmal in einer Beziehung entstanden ist, desto eher ist sie unbewusst. Sie darf eben nicht das Bewusstsein bestimmen. Aber das, was die Person erlebt, das dringt natürlich ins Bewusstsein auf eine gewisse Art und Weise oder ins Vorbewusste. Und wenn es nicht gesagt werden kann, weil vielleicht im Dort und Damals gar nicht die Worte dafür zur Verfügung standen, dann wird es in einen sogenannten Handlungsdialog übersetzt. Das heißt, ein Teilnehmer oder eine ganze Gruppe, bei der Gruppendynamik geht es ja in der Regel auch um unbewusstes Zusammenschließen der Gruppe, so dass sie wie ein Organismus quasi, wie eine Person sich verhält, dass das übersetzt werden muss für das Gegenüber, um irgendwie verständlich werden zu können. Und das passiert dann in einer sogenannten Inszenierung. Das heißt, die Gruppe inszeniert da was. Und jetzt geht es darum, auf die Gegenübertragung wiederum zu achten, dass ich vielleicht befremdet bin. Was passiert hier eigentlich? Was machen die hier eigentlich? Das ist doch irgendwie der Situation gerade gar nicht angemessen. Hier ist doch irgendwas komisch, nicht? Also solche Signale wahrzunehmen und ernst zu nehmen. Und dann gehört sicherlich auch dazu etwas, was Herr Schnieder gesagt hat. Man darf es nämlich nicht zu früh deuten. Also man muss diese Inszenierung erst sich stattfinden lassen. Wenn man zu früh darauf eingeht, dann ist das viel zu gefährlich, nicht? Dann ist Angst auch ein riesengroßes Wort und kann letztendlich auch zum Beziehungsabbruch führen. Der Artikel, auf den Sie sich beziehen, die Situation war damals genau so. Ich dachte, hier ist doch irgendwas komisch, nicht? Was passiert hier gerade? Eine Supervisandin sollte in einem Format, was wir alle gut kennen, kollegiale Beratung, einmal darstellen, was denn ihr Ziel der Beratung sei. Aber das konnte sie nicht sagen. Und dann habe ich sie gebeten, nochmal zu überlegen, und sie erzählte viel, aber das Ziel kam wieder nicht. Und das passierte dreimal hintereinander. Und das war ausgesprochen seltsam, nicht? Man kann ja auch als Ziel haben, die Gruppe möge mir helfen, ein Ziel zu finden. Ist ja nicht unnormal, kein Ziel zu haben. Und dann bekam ich Angst. Ich denke, das kennen Sie auch alle. Fliegt mir hier das um die Ohren,
Ja.
nicht? Also kriege ich die überhaupt wieder eingefangen? Und hatte dann einen ganz seltsamen Impuls. Ja, aber ich habe doch gar keine Angst. Was ja erstmal völlig widersprüchlich ist. Was ist denn jetzt los, nicht? Erst habe ich Angst, dann habe ich keine Angst. Und dann fühlte ich mich verleitet, regelrecht zu sagen, es ist gerade so viel Angst im Raum. Das hätte mir wirklich, wie man so sagt, um die Ohren fliegen können, denn die Supervisantin sprang auf und lief weinend aus dem Raum. Das heißt, das Wort Angst hatte eine derartige Macht über die Gruppe und ein weiterer Mann aus der Gruppe sprang auf und lief auch hinterher. Dann entstand natürlich in der Restgruppe eine erhebliche Angst, was ist denn jetzt hier los? Und ich musste erstmal beruhigen und sagen, bitte bleiben Sie hier, ich schaue jetzt draußen mal nach den beiden. Nicht? Also das, wovor ich letztendlich Angst hatte, fliegt mir das hier um die Ohren, fand plötzlich auch statt. Und zwar agiert. Die Supervisantin hätte nicht sagen können, dass sie Angst hatte. Es war dann erst möglich, erst im beruhigenden Gespräch draußen, ob sie wieder hineinkommen könne und ob sie eventuell sagen könne, was die Ursache ihres Aufspringens sei. Und sie hatte dann draußen begonnen zu erzählen, dass sie so Angst vor Entwertung von ihrer Vorgesetzten hat, die am nächsten Tag dazukommen sollte, nicht zum Abschluss der Situation. Und ja, dann hat sie sich das getraut und hat das in der Gruppe erzählt. Und dann floss die Angst bei ihr ab. Aber hier haben wir es tatsächlich mit einem Handlungsdialog zu tun und auch mit einer neurotischen Angst. Das heißt, sie hätte von sich aus nie sagen können, das Ziel der kollegialen Beratung sollte sein, ich habe da so Angst vor Entwertung vor meiner Vorgesetzten. Das war ihr nicht möglich, nicht? Also was die Gründe sind, das kann ich nicht sagen. Das kann mit dem eigenen Selbstwert zu tun gehabt haben. Sowas mag ich nicht vor anderen erzählen, nicht? Dass ich da Angst habe. Und das Neurotische ist eben, dass ihr das gar nicht bewusst war,
Ja,
nicht?
aber das Unbewusste kann ja auch schwer irgendwie formalisiert werden. Es wird ja dann wirklich auch eher auf dieser informellen Ebene
Genau,
ausagiert.
genau,
Es ist ja diese Vorsprachlichkeit, ne, die
genau.
schwer ist, wo man wenig Worte für hat. Und dafür ist dann der Handlungsdialog ja wichtig. Also es zu zeigen, weil man die Worte noch nicht hat.
Genau. Und jetzt ist es die Aufgabe des Supervisors, der Supervisorin, das zu leisten, dabei aber letztendlich vorsichtig vorzugehen und hier, also zu sagen, hier ist gerade viel Angst im Raum, das hätte die ganze Situation sprengen können, nicht? Also ich habe es dann hinterher in einer Balingruppe bearbeitet und die haben auch gesagt, oh, also das war schon brenzlig, was du da gemacht hast.
Und warum ist es so brenzlig? Also da wäre ich, glaube ich, klar, da würde ich gerne nochmal nachfragen. Also warum ist es brenzlig, das Gefühl zu benennen, was da ist? Andere Gefühle können leichter benannt werden. Warum ist es mit Angst so
Ja,
schwer?
ich glaube, bei Angst spielt auch die Scham eine große Rolle, nicht? Also, wer möchte schon Angst haben? Wer möchte sozusagen als schwach dastehen? Und das noch vor einer Gruppe. Und ich würde auch wagen zu sagen, und stellen Sie sich vor, einen Mann, der sagt, ich habe so Angst in einer Gruppe.
Aber das ist
Also.
genau der Punkt, den ich so schräg finde, weil, also wenn wir doch davon ausgehen, dass wir alle Angst haben, und ich will Ihnen gar nicht widersprechen, sondern ich will nur sagen, ich finde es kurios, dass wir als Menschen das so machen, also dass das unser soziales Skript ist, ne? Man schämt sich dafür, Angst zu haben und dann diese Verbindung zwischen Angst und Schwäche. Also ich finde es unglaublich mutig zu sagen, dass man vor etwas Angst hat, und, ne? Und gleichzeitig wird es so aber in der Regel nicht interpretiert, sondern es wird als Schwäche ausgelegt. Und natürlich ist das dann etwas, was man in der Gruppe schwer sagen kann, auch aus irgendwie Angst vor Anerkennungs- oder Statusverlust. Da ist ja die Scham, ne?
Genau.
So, da steckt die Scham ja drin in dem Anerkennungs- und Statusverlust sozusagen. Aber ja, oder auch so Angst davor, lächerlich zu wirken oder
Ja,
gemacht zu
ja,
werden. Also man
ja.
ist so vulnerabel, ne?
Ja.
Und ich kann es, je mehr ich mich damit beschäftige, schlechter nachvollziehen, weil es ja völlig irrational ist, eigentlich davor Angst zu haben oder das zu sagen, weil wir ja alle davon betroffen sind. Und wie ich einleitend schon gesagt habe, die einzigen Menschen, die keine Angst haben, sind Psychopathen. Also ist das unser Ideal? Ja, also so ist doch total schräg.
Ja,
Hat es
es.
was, ich habe gerade gedacht, hat es was damit zu tun, dass ich mich, wenn ich das selbst offenbare, mich auch gleichzeitig in meiner Fantasie abhängig mache von der Gruppe und von meiner Leitung. Also wenn ich zugebe, dass meine Fantasie oder meine Angst vor Entwertung, das ist ja was Interaktionelles auch, ne? Also
Ja,
ich habe
ja,
Angst
ja.
davor, entwertet zu werden, und wenn ich das zugebe oder die Gruppe macht mir Angst, der Prozess in der Gruppe macht mir Angst, was auch immer, gebe ich ja zu, dass ich nicht so individualisiert bin, wie ich es vielleicht gerne hätte, sondern in irgendeiner Form abhängig bin. Es ist auch ein Trugschluss zu glauben, dass wir nicht von Gruppen abhängig sind. Also wir sind ja soziale Wesen. Wir sind auf Zusammenhänge, soziale Zusammenhänge ja auch angewiesen. Und deswegen finde ich es so interessant, das ist doch kurios, dass wir so dann damit
Ja,
umgehen.
das hängt sicherlich auch von der Erfahrung mit für uns wichtigen anderen zusammen, nicht? Wie sind die denn damals mit uns mit Angst umgegangen? Also gab es ein Aufnehmen der Angst überhaupt? Gab es ein Beruhigen? Gab es eine Rückmeldung, das darf auch sein? Oder gab es eine Leugnung von Angst? Also wenn ich so aufgewachsen bin, dass Angst entwertet wurde, nicht? Also was bist du denn für ein Schwächling so ungefähr? Dann werde ich tunlichst mich bemühen, auf keinen Fall in irgendeiner Form ängstlich zu sein. Etwas anderes ist noch, und da greife ich einmal kurz auf einen psychotherapeutischen Prozess zurück. Eine Patientin, die Schwierigkeiten hatte, überhaupt Gefühle zuzuordnen. Das heißt, sie hatte im Wesentlichen Zustände von Beunruhigung. Und sie erzählte mir einmal eine Episode, und da passiert genau das, was Sie gesagt haben, Frau Heidmann. Es geht ja hier um interaktionelle Prozesse, nicht? Intersubjektives Geschehen. Und sie berichtete mir etwas, was mit einer anderen Person zu tun hatte. Und ich sagte dann auch recht leise und vorsichtig: Sie haben Angst. Und da sagte die Patientin: Ich wusste gar nicht, dass das Angst ist. Also das kommt jetzt noch dazu, dass manche Menschen es nicht erfahren haben, dass ihre inneren Zustände auch mit dem richtigen Gefühl benannt sind. Wir gehen ja immer davon aus, wir werden mit den Gefühlen geboren und sie sind alle sofort da. Nein, sie finden als Ausdruck statt und müssen dann vom wichtigen anderen oder der wichtigen anderen benannt werden, sodass sozusagen der Zustand, der körperliche Zustand auch mit einem Wort versehen werden kann, über das ich dann nachdenken kann, nicht? Freud hat ja gesagt, das Ich ist vornehmlich ein körperliches. So, und diese Verbindung zwischen Körper und Psyche, die wird ja erst im Prozess mit wichtigen anderen hergestellt, wenn die wichtigen anderen oder der wichtigste andere es selber nicht kann. Dann wird es auch nicht übermittelt und steht auch in bestimmten Situationen nicht zur Verfügung. Und auch dann findet es im Handlungsdialog statt.
Ja.
Nicht? Als Vermeidung oder als Agieren.
Aber auch bagatellisieren, ne? Also das kommt ja auch vor, dass
Bagatellisieren, ja.
ja verdrängen, leugnen, ne? Oder
Genau,
total
genau,
übertreiben,
genau.
so, ne? Heroisieren fällt mir noch ein, ne? Also das.
Genau. Auch das Übergehen der Angst, das hatten
Ja.
Sie ja auch angesprochen, nicht? Das besonders mutig sein
Ja.
beispielsweise, das kann ja auch ein Verleugnen der Angst sein. Und deswegen ist Angst, um darauf zurückgekommen zu kommen, es ist eben so ein mächtiges Gefühl. Und dann doch so sehr mit dem Selbstwert verbunden und mit Scham belegt, das in einer Gruppe zu sagen, da braucht es schon viel Vertrauen.
Das wäre dann ja tatsächlich ein starker Ausdruck von sozialer Scham, weil es um Status geht, ne? Also
Ja,
die
ja.
Kategorie der sozialen Scham.
Ich musste an Varela Castro denken. Das ist eine auch meine Psychotherapeutin und Rassismusforscherin in Deutschland. Und sie sagt, dass das Nichtzugeben von Angst oder Nichtwissen auch was mit der patriarchalen Gesellschaft zu tun hat. Also es gibt immer jemanden, der das weiß, und ich muss immer stark sein. Ja, es gibt immer Antworten, und zu sagen, ich habe gerade keine Antwort, ich weiß gerade nicht weiter. Dass das, was damit zu tun hat, also auch die eigene Angst zuzulassen. Also ich weiß gerade nicht weiter, ich bin gerade nicht wissend, ich habe nicht auf alles eine Antwort. Sie gesagt haben, ich weiß nicht, wo die Angst ist, Frau Paulut-Kassel. Ich habe ja gerade vorher beschrieben von diesem Supervisionsprozess, wo ich die
Ja.
Angst im Bauch gefühlt habe. Das wusste ich erst, weil ich kurz vorher einen therapeutischen Prozess gemacht habe, in dem ich darauf gekommen bin, wo ich Angst fühle. Das war mir also vorher auch gar nicht klar.
Dass du es im Bauch spürst.
Ja,
Ja.
genau, das war mir nicht klar. Ja.
Ja. Und das ist etwas, Körper und Psyche sind eben so stark miteinander verbunden. Wenn wir jetzt einen kurzen Blick nur in die Psychosomatik machen, manche Menschen können keine Wut empfinden, nicht? Und führen sie gegebenenfalls über das Verdauungssystem ab. Es muss ausgeschieden werden. Es ist ein Gefühl, das so viel Unruhe macht im Körper, dass es ausgeschieden werden muss.
Aber bleiben wir noch mal bei Beratung und Supervision. Also vielleicht an der Stelle auch noch mal so eine Abgrenzung. Und das ist manchmal nicht ganz leicht, ne? Wenn man psychoanalytische Theorien anwendet, auch auf Beratungssettings, da ist die Abgrenzung manchmal schwierig. Aber mir ist wichtig, dass wir das doch noch mal versuchen. Ich würde es so verstehen, dass die Abgrenzung zwischen Therapie und Beratung ist: Beratung, da hat jemand ein Anliegen, also eine Frage oder ein Problem und möchte es verstehen, abwägen oder lösen. Und in Therapie ist jemand behandlungsbedürftig. Also da gibt es,
Genau.
ja, dass wir da
Das,
eine Unterscheidung machen und danach unterscheidet sich ja auch das Vorgehen.
ja. Es ist der Kontext, nicht? Wenn ich in eine Supervision, in eine Einrichtung gehe, also ich supervidiere relativ viel im sozialpsychiatrischen Bereich, wenn ich in eine Einrichtung gehe, dann gehe ich immer von der Oberfläche aus. Also was ist hier los, nicht? Und wenn ich dann jemanden in einer Supervision erlebe, der ein, ich würde mal sagen, einen Adoleszentenkonflikt hat. Also damit meine ich, dass es der Person schwierig fällt, sich gegenüber einer Autorität durchzusetzen, beziehungsweise sich überhaupt einer Autorität gegenüber angemessen zu verhalten. Dann werde ich natürlich in einer Supervision nicht sagen, ich glaube, Sie haben ein Problem mit Ihrem Vater, nicht?
Ja,
Das fände
das
ich.
wär's.
Das fände ich absolut übergriffig. Das steht hier überhaupt nicht zur Disposition, sondern es geht um einen beruflichen Kontext. Aber es ist gut zu wissen, dass hier wahrscheinlich eine neurotische Fixierung vorliegt, die in einem bestimmten Entwicklungsabschnitt stattgefunden hat und die es schwer macht, sich Autoritäten gegenüber zu verhalten. Dieses Wissen behalte ich aber für mich und gehe davon aus, dass dieser Entwicklungskonflikt vielleicht nicht gelöst werden konnte und versuche dann über die Interventionen hier mich vorsichtig vorzutasten, indem ich zum Beispiel sage, was hält Sie denn davon ab, Ihren Vorgesetzten dazu einmal anzusprechen?
Na, was könnte ja auch, also da würde ich ein bisschen kritisch anmerken, es könnte
Ja.
ja auch sein, dass es genau mit diesem Vorgesetzten tatsächlich Erfahrungen gibt und Sorge im Sinne von Sorge um die Existenz in dieser Beschäftigung, in der die Person ist. Also da würde ich erstmal gucken,
Ja.
was habe ich für einen Vertrag, wie sind Aufstiegschancen, wird man degradiert, wenn man gegen diesen Vorgesetzten etwas sagt. Also ich glaube, ich wäre erst bei den strukturellen Bedingungen als Rahmen, bevor ich auf die Person gucken würde, weil
Ja.
mir schon bewusst ist, dass je nach Kontext auch Dinge unterschiedlich sich ausdrücken oder ausgedrückt werden können oder unterschiedliche auch Gefühle auslösen. Das heißt ja nicht, dass diese Person auch in anderen Kontexten generell ein Problem mit Autoritäten hat, aber vielleicht hat er das dort aufgrund von Rahmenbedingungen.
Genau, das meinte ich auch. So muss der Rahmen auch gesteckt sein, nicht? Es sollte nicht übergeneralisiert werden. Und wenn ich so eine Frage stelle, was hält sie denn davon ab, dann werde ich viel erfahren. Und da ich in der Supervision in der Regel in der Gruppe bin, werde ich ja hören, wie verhalten sich die anderen dazu? Was steuern die dazu bei? Und dann geht es immer darum, erstmal auch die strukturellen Rahmenbedingungen zu berücksichtigen. Sonst würde ich ja das Konstrukt der Organisation, der Institution negieren und würde es sozusagen zu einem, ja, zu einem therapeutischen Format sozusagen umwandeln. Das darf nicht sein, nicht?
Ja.
Die Organisation bringt ja auch, sage ich mal, sowas wie eine Organisationspsyche hervor, nicht? Eine Organisationspsychodynamik, die da zu berücksichtigen ist. Und deswegen auch da von der Oberfläche in die Tiefe, aber die Tiefe ist hier begrenzt.
Genau. Und es ist, glaube ich, auch wichtig, dass man in solchen Settings immer darauf achtet, dass man nicht strukturelle Themen beginnt zu individualisieren oder zu
Genau,
personifizieren, ne? Auf einzelne Personen so runterzubrechen und dann damit so eine Sündenbockdynamik ja auch vielleicht nochmal herstellt, verschärft, ne, eskaliert, ja.
Ich habe jetzt gerade dran gedacht an die Entwicklungsstadien, Frau Paulut Kassel. Wenn ich von dem gruppenanalytischen Blick ausgehe, dass ich die Gruppe als Gesamtorganismus oder als Körper oder als Person wahrnehme, dann kann es ja auch sein, dass diese Person, die der schwerfällt, mit der Leitung in einen konstruktiven Austausch zu gehen oder sie zu konfrontieren oder zu kritisieren, wie auch immer, nur das ausspricht, was der Gesamtgruppe nicht gelingt. Also, dass die
Genau.
Gesamtgruppe sich in diesem Entwicklungsstadium der ungelösten Pubertät, wie auch immer, wenn man das sagt, aussprechen will. Ja, und dann würde es ja darum gehen, auch sozusagen mit der Gesamtgruppe zu arbeiten. Wie kann der Konflikt professionell angemessen mit der Leitung besprochen werden?
Genau,
Wäre das
genau.
richtig
Wir
so?
sind aber hier in einem Abhängigkeitsverhältnis. Also es ist ja nicht, also wenn du sagst, ne, Pubertät oder auch eben der Begriff der Adoleszenz, es sind ja trotzdem Abhängigkeitsverhältnisse und es gibt die Möglichkeit der Sanktion auch durch Vorgesetzte und durch Organisationen. Und also ich finde, ich tue mich gerade schwer damit, merke ich, mit diesen Zuschreibungen sozusagen. Also dass
Ach
das
so, ja,
etwas
okay. Wenn
Adoleszentes
man
oder
dazu mal,
Pubertäres ist. Das kann
jetzt
auch
bin ich bei
einfach
dir.
realistisch sein, hier
Ja.
vorsichtig zu agieren, weil die reale Gefahr besteht, dann für sein Verhalten in der Organisation bestraft zu werden.
Ja, da bin ich total bei dir. Das wäre ja der Unterschied zwischen Realangst der Gruppe oder von Einzelnen und neurotischer Angst.
Ja,
Ja.
genau.
Finde ich es manchmal aber nicht so ganz einfach auch
Nein,
rauszukriegen,
und
was
das ist der
das ist.
Punkt,
Ne?
ne? Also ich würde, weil ich natürlich nicht die Gruppendynamikerin bin, wie Sie das sind, Frau Paul Kassel, ich würde immer erst auf die Strukturen gucken. Ich gucke immer erst, was ist hier und was hat dazu geführt. Und allein durch das Fragen fängt ja auch schon ein Reflexionsprozess an. Genau, das hängt natürlich davon ab, wie sind Sie, wie bin ich sozialisiert sozusagen. Und ich stimme Ihnen absolut zu, es darf in Supervisionen keine Pathologisierung geben. Für mich wäre das ein schwerer Kunstfehler. Nicht? Gerade wenn es einzelne Zuschreibungen gibt. Ich höre das manchmal, nicht, dass dann, ja, also da verhalten sie sich wohl wie ihr Vater. Das finde ich absolut übergriffig. Sowas darf nicht sein. Also da würden ja ein Supervisant könnte schreiend rauslaufen. Das finde ich absolut legitim. Aber es ist eine Vermischung sozusagen zwischen der strukturellen und der individuellen Ebene hin und her zu pendeln, das in sich zu halten und zu gucken, wie entwickelt sich das in der Gruppe. Und dann wird sich schon ein eigenes Gefühl Ausbildung, also das Gegenübertragungsgefühl, wenn es sich verfängt in der Thematik, dann hat man ja sowas ganz Imposantes in sich und denkt plötzlich, das ist es. Nicht? Das heißt noch nicht, dass das wahr ist, aber es ist ein deutliches Anzeichen, in welche Richtung es gehen könnte. Sonst würde es sich nicht so imposant in mir ausdrücken. Und dann versuche ich, eine vorsichtige Probedeutung zu machen, um zu sehen, gibt das Resonanz? Nicht? Wenn das keine Resonanz gibt, kann es ein massiver Widerstand sein, aber auch das fühlt sich anders an, als wenn es ins Leere läuft und ich denke, nee, das war es nicht, nicht.
Genau, ja.
So.
Können Sie da noch mal
Und
ein Beispiel oder können wir da ein Beispiel für finden? Ich glaube, das ist manchmal, wenn wir auf der Theorieebene
Ja,
sprechen,
ja.
schwer nachzuvollziehen. Fällt
Ja,
uns da
fällt
irgendwas
ein, fällt mir
ein?
gerade ein.
Ja,
Ja,
Henning, sagen Sie mal.
also ein zweijähriger Prozess in einer Kinder- und Jugendpsychotherapie und vereinbart ist Fallsupervision und Teamsupervision und alles dreht sich im ersten Jahr aber vorwiegend um den Chefarzt, der als entwertend in Fallbesprechungen bis hin zu sadistisch wahrgenommen wird, Angst vor Beschämung und so weiter. Und das hat sich aber irgendwann haben sich dann, also konnten wir konstruktiv besprechen, dass es jetzt entweder irgendwie sozusagen weitergehen muss, auch auf Leitungsebene solche Dinge anzusprechen und in der Organisation sichtbar zu machen, weil wir sonst das Setting nicht einhalten. Ja, das war so meine Idee. Und dann hat auch die Gruppe aufgehört, sozusagen über den Chefarzt zu sprechen. Und es sind auch Beschwerden über den Betriebsrat und so weiter in Gang gekommen, ja, wo ich gedacht habe, okay, da kommt jetzt was, es gab auch einen Leitungswechsel, da kommt jetzt was in Gang. Und in der Supervision wurde dann vorsichtig. Wurden so vorsichtig Teamthemen mal angesprochen, aber in 2 Jahren trotzdem nur von 16, 17 Supervisionen eine Fallsupervision. So, und das habe ich dann irgendwann gegen Ende einmal konfrontiert. So, ne, mir war das selbst auch so durchgegangen irgendwie, ja. Also ich
Ja,
habe das
ja,
dann
ja.
irgendwie erst so an meinem Zeitstrahl gemerkt, ach, wir haben ja es, ne? So, und habe dann gesagt, so, wir
Ich
haben
unterbreche Sie
erkannt.
einmal ganz kurz. Sie
Ja,
sind
gerne.
eingewoben worden.
Ah, eingewoben,
Ja,
ja.
das ist
Ja,
ein
nicht?
schöner Begriff. Ja.
Schön, ja, genau. Und das habe ich dann sozusagen angesprochen im Sinne von, also mir ist aufgefallen, wir haben eigentlich gar keine Fälle besprochen, ja.
Ja,
Und
ja.
so, dann gab es dann viele rationale Gründe, warum das nicht so war. Und das haben sie auch noch nie gemacht irgendwie. Und ich habe dann die Deutung, ja,
Oh.
vielleicht wird auch im Team hier vielleicht was vermieden, vielleicht ist die Angst vor,
Ja.
also sind bestehende Konflikte, die sich im Fall sichtbar
Ja.
machen und so. Und die Widerstände waren so massiv aus meiner Sicht und so wegrationalisiert, dass ich dachte, doch, das ist es.
Ja, das meine ich,
Ja.
nicht? Das ist ein schönes Beispiel. Wenn jemand etwas so deutlich negiert, dann hat es meistens was getroffen. Nicht? Also je banaler es ist, nö, finde ich nicht, dann kann man sich doch relativ sicher sein, hat keine Resonanz erzeugt. Aber wenn jemand sehr deutlich es von sich weiß, dann sollte noch mal vorsichtig geprüft werden, vielleicht nicht in dem Moment, aber darauf geachtet werden, könnte nicht doch was dran sein. Oder vielleicht noch mal auch so nachzulegen, könnte nicht doch was dran sein, nicht, um zu sehen, wird die Einladung angenommen oder nicht. Und wichtig hier auch finde ich die Vorsicht, also die Vorsicht auch im Konfrontieren, damit der Raum offen gehalten werden kann und sich nicht zu schnell schließt. Weil wenn es um Ängste geht und was Sie ja eingangs angesprochen haben, Kampfflucht ist eine angstbasierte Form, Abhängigkeit ist mit Ängsten versehen, nicht? Da muss man einfach vorsichtig sein und nicht zu deutlich werden, sonst schließt sich der Raum einfach zu schnell und es ist nicht mehr erreichbar. Und das finde ich nochmal einen wichtigen Hinweis, gerade auch bei Supervision. Ich erlebe das manchmal auch, und dann komme ich auf die Vorgesetzten-Thematik noch zurück und das Strukturelle. Ja, es soll ausschließlich Fallsupervision sein. Ja, warum denn? Also Fälle können auch, also ich bin im sozialpsychiatrischen Bereich tätig, wenn ein Klient ein oder zwei Borderline-Klienten hat, da wird ja mächtig agiert und das kann sich bis in das Team hineintragen. Und dann muss beides miteinander vernetzt werden, nicht? Also ich würde nie sagen, nur Fallsupervision oder nur Teamsupervision. Nur Teamsupervision muss man ja auch sagen. Was hält die Leute hier vom Arbeiten ab, nicht? Irgendwas stimmt hier doch nicht, wenn es nur Teamsupervision sein soll, sondern eine gewisse Durchlässigkeit. Also im Dreieckskontrakt zu Beginn durchaus diese Möglichkeit offen zu halten und zu sagen, wenn ich den Eindruck habe, das würde ich gerne diese Möglichkeit auch haben, nicht? Bei dem Chefarzt, ja, da durfte ja scheinbar auch was nicht sein, aber auch nicht im Team, nicht? Wenn die da so eisern dran festgehalten haben und wenn die gar keine Fallsupervision gemacht haben, dann muss man doch sagen, also das ist doch das Eigentliche hier, was mit ihrer Arbeit zu tun hat, nicht? Der Umgang mit den Patienten. Wie kann das sein, dass sie hier gar keine Fälle besprechen, nicht? Das erstaunt mich jetzt. So, also mehr so eine forschende, und das haben Sie vorhin auch gesagt, Herr Schnieder, eine nicht wissende Haltung einzunehmen, nicht mit vorschnellen Deutungen den Raum zu besetzen, sondern in einer forschenden Haltung zu versuchen, eine Idee zu bekommen, worum könnte es hier gehen? Und hier hört es sich an wie, ja, das kann der Vorgesetzte gewesen sein, nicht? Da scheint ja noch was im Hintergrund auch passiert zu sein auf anderen institutionellen Ebenen. Aber auch im Team scheint sich ja eine deutliche Angst vor Beziehungsabbruch, Entwertung, Vernichtung festgesetzt zu haben. Und mit der muss man ja auch umgehen. Und eine Möglichkeit hier kann zum Beispiel sagen, können wir einmal gemeinsam überlegen, den Vorgesetzten in die Supervision einzuladen. Und dann werde ich ja auch erleben, nicht? Wird das angenommen? Hat vielleicht auch der Vorgesetzte Angst vor dem Team, vor Entwertung, nicht? Und will da auf keinen Fall reinkommen. Also dann muss ich sozusagen mit den Instrumenten, die ich in der Supervision habe, auch ein bisschen spielen und gucken, was könnte da gehen.
Man könnte auch das Setting verändern und sagen, man macht
Genau.
erstmal ein Einzelgespräch zum
Genau.
Beispiel, ne?
Genau.
Ich habe gerade noch, als Sie gesprochen haben, Frau Paulo Kassel, habe ich gedacht, ja, das ist interessant, auch bezogen auf das Beispiel von Henning, weil Angst ja auch ansteckend ist. Und dann frage ich
Ja.
mich in diesem Beispiel von dir, Henning, wer hatte denn da eigentlich Angst? Also und wovor, ne? Also mir ist das zum Beispiel noch völlig unklar jetzt, nach dem, was du erzählt hast, war ja auch nur eine kurze Sequenz, um was geht's eigentlich, ne? Also was wird denn vermieden? Genau, was ist es denn, wofür hier jemand Angst hat? Und ich frage mich auch, hatte der Supervisor auch Angst?
Ja, ist eine gute Frage. Also hab bei mir dann irgendwann gemerkt, also ich habe vor allem die Angst, etwas nicht gesehen zu haben. Dann Inkompetenz, Scham, also was Sie angesprochen haben, und wie
Ja,
lange habe
ja.
ich mich eingewoben lassen? Das habe ich hier nicht gesehen.
Ja,
Ne? Habe
ja,
ich
ja.
mich zu stark, das, was Harald Pühl auch sagte in der Folge, ja, war ich zu sehr bei einer Koalition. Das waren so Dinge, die bei
Ja.
mir abgingen. Ich hatte auch Angst vor der Konfrontation, also dass ich das sage. So, ja. Ich merke das bei mir immer, also ich hab mir mittlerweile angewöhnt, dass ich konfrontiere nur noch, wenn ich es, also wie Sie das gerade gesagt haben, forschend, behutsam und empathisch machen kann. Ja, also klingt mir jetzt auch nicht immer, ja, aber das ist für mich so ein Zeichen, weil eine Konfrontation kann ja auch eine unbewusste Aggression des Supervisors sein,
Ja.
die die eigene Angst überdeckt. Ja, ich komme hier
Ja.
nicht weiter, keine Ahnung, ich kann meinen
Ja,
Auftrag nicht
ja, ja.
erfüllen. Ja, und dann haue ich schnell eine Konfrontation raus, und die Aggression überdeckt eigentlich meine eigene Angst.
Genau. Und deswegen spricht ja zum Beispiel Leuschner auch von zugewandter Konfrontation. Und wenn ich das nicht kann,
Schön Vorwort, ja.
dann weiß ich, ich bin bei mir, ne? Also es ist irgendwann, wenn ich nicht mehr zugewandt sein kann, dann bin ich ja mit etwas beschäftigt, dann bin ich etwas am Ausagieren, was mit mir zu tun hat.
Genau, und da, das finde ich nochmal eine spannende Thematik auch. Aggression und Gegenaggression. Natürlich, wenn jemand heftigst auf mich aggressiv reagiert, dann bekomme ich auch Blutdruck, nicht? So. Und dann kann es sein, dass ich überschnell in die Gegenaggression komme, um mich zu entlasten und wieder eine gewisse Distanz aufzubauen. Dafür ist es ja in unserer Profession auch wichtig, dass wir Supervisoren uns auch professionell supervidieren lassen. Das heißt, dass wir wieder eine Triangulierung haben, entweder in der Einzelsupervision oder ich zum Beispiel gehe in eine Balint-Gruppe schon seit vielen Jahren, wo ich auch durch gewachsenes Vertrauen die Scham so weit abbauen konnte, dass ich auch über scheiternde Prozesse relativ offen sprechen kann und auch das, was aus der Balint-Gruppe kommt, mir anhören kann. Da erlebe ich ja das Gleiche wie die Supervisanten, nicht? Dass es nicht immer ganz einfach ist und wie vorsichtig geht die Gruppe mit mir um und der Balint-Gruppenleiter, die es mir ermöglichen zu erkennen, was ist denn meins gewesen, nicht?
Ja,
Was habe
genau.
ich denn durch mein eigenes Verhalten verhindert? Und nochmal zu diesem Einweben. Ich will nochmal einen Fachbegriff benutzen, aber der Wort Einweben finde ich da sehr schön, weil man wird ja wie in so einem Spinnennetz gefangen, nicht? Das ist die projektive Identifikation. Also das ist ja auch eine averbale Form, mein Gegenüber zu erreichen in einer bestimmten Not, um psychische Anteile ins Gegenüber zu verlagern, damit es sich auch so konform verhält, dass mir nichts passiert. Und so gesehen könnte ich mir vorstellen, dass kann ich natürlich nicht behaupten, aber könnte ich mir vorstellen, dass das Team geschafft hat, sie projektiv mit seiner Angst vor mehr zu identifizieren, weil sie haben so schön gesagt, und dann fiel mir das gegen Ende eigentlich auf, nicht, dass wir da hauptsächlich Teamsupervision gemacht haben. Und das spricht eigentlich dafür, dass die das gut geschafft haben, sie da so zu besetzen, dass bestimmte Dinge, vor denen sie wahnsinnige Angst gehabt haben müssen, nicht stattfinden.
Das klingt erstmal plausibel. Eine andere Möglichkeit könnte ja auch sein, vielleicht spielt es auch mit rein, dass es eher Themen gibt, die teambezogen sind, weil sie dort Anliegen haben oder Probleme
Ja,
vermuten und
ja.
dass sie es so empfinden, dass im Vergleich dazu die Fälle eigentlich ganz gut laufen. Also, dass das eine sie mehr besetzt, innerlich, dass das eher oben aufliegt.
Ja, das kann sein, aber nicht über ein Jahr
Ja,
und
das ist
nicht über
lang.
2 Jahre. Das ist zu
Ja, das
lang,
stimmt.
nicht? Da stimmt was
Ja,
nicht.
und ich habe gerade, als Sie gesprochen haben, Frau Paule Kassel, als Sie eben gesagt haben, also in der Balint-Gruppe und die Scham da auch nochmal angesprochen haben, da habe ich gedacht, das stimmt, denn Angst ist ja auch ein Deckaffekt für
Ja,
Scham.
ja.
Ja, also, und was ist leichter auszuhalten, ne? Ich persönlich würde sagen, Scham ist immer schlechter, oder
Ja,
schwieriger auszuhalten.
schwieriger. Schwieriger. Das stellt ja das Ganze selbst in
So
Frage.
ist es.
Ich
Also das
bin
Lieb,
nicht
den
richtig so, wie
Liebeswert,
ich
ne?
bin. Ja,
Genau,
genau.
Liebeswert spricht Wurms davon, ne?
Ja,
Also
ja, ja.
bin ich okay? Bin ich überhaupt
Ja,
des
genau.
Liebes wert? Und
Ja, genau.
er spricht ja auch von Scham als Hüterin der Würde. So.
Ja.
Und wenn es um sowas geht, das ist ja
Ja,
massiv existenziell.
ja. Und sein bedeutendes Buch heißt Die Maske der Scham. Das heißt, Scham wird eben nicht als Scham benannt, sondern tritt in vielfältigen Formen auf, die die Scham maskieren sollen. Da bin ich in meinem Selbst komplett in Frage gestellt. Und deswegen ist das ja so schwierig. Und vielleicht nochmal, es ist gut, wenn es uns gelingen kann, einen Spagat zu führen zwischen den rationalen und den emotionalen Anteilen in einer Supervision. Und da will ich nochmal auf eigene Forschung kurz zu sprechen kommen. Es gibt ja von Bion die Grundannahmen, nicht? Und die bestehen eben in den Angstzuständen Angst, Abhängigkeit, Kampf, Flucht und Paarbildung. Paarbildung ist noch so eine gesonderte zu betrachtende Kategorie. Vielleicht mal die etwas leichter verstehbaren Kampfflucht, nicht? Also weglaufen oder angreifen und Abhängigkeit. Wenn ich mich genügend abhängig mache, dann kann ich jemanden gewinnen, vielleicht die Probleme für mich zu lösen. Das sind ja auch Dinge, die jenseits der verbalen Ausdrucksformen existieren. Und da geht es genau um den Effekt, den Herr Schnieder vorhin angesprochen hat. Die Gruppe verbündet sich averbal in diesen Angstaffekten. Und zwar kann es auch sein, dass nur eine Person das zum Ausdruck bringt. Das ist manchmal das, was so schwierig zu erkennen ist. Und es kann sein, ich will mal aus meinem Forschungsprojekt eine Situation bringen. Da ging es um den Wechsel des Supervisors. Es wurde alle 2 Jahre gewechselt zwischen, ich glaube, es war systemische Supervision und psychoanalytische Supervision. Und mit einem Supervisor waren sie nicht gut zurechtgekommen. Es wurden untersucht, die psychoanalytischen Supervisionen. Und die Gruppe hat lauter Dinge benannt, die mit Aggression zu tun hatten. Die Supervisorin sagte über einen langen Zeitraum nichts und hörte sich das an. Und es war immer schwieriger zu verstehen, worum es eigentlich ging, außer dass so viel Aggressives im Raum war. Nicht? Und das wurde anhand von Klienten dargestellt. Also es war eine Wohngruppe und dann kamen solche Sätze wie, und dann kommt die da rein und hui, ist sie wieder weg. Und es deckte sich gegen Ende auf, die hatten so negative Erfahrungen mit dem vorherigen Supervisor gemacht, dass sie sich aber nicht getraut haben, das anzusprechen. Der kam nämlich nach dieser derzeitigen psychoanalytischen Supervisorin. Aber das war offenbar auch so scham- und angstbesetzt, dass sie es nicht haben aussprechen können, dass es sich nur durch die ganze Aggressivität in der Sitzung zeigte, die immer an Klienten abgehandelt wurde. Hier war es auch so, was wir schon hatten, es war eben ein massiver Handlungsdialog. Und ich will es vielleicht noch mal in einem anderen eigenen Beispiel darstellen. Supervision in der Sozialpsychiatrie, Team von ungefähr 7, 8 Personen. Und eine Frau sagte, ja, ich habe da ein Thema. Und dann stellte sie das Thema dar und es hatte mit dem Vorgesetzten zu tun, knüpft auch nochmal an das vorherige Thema an. Und es ging auch darum, können Sie das sagen? Aber sie brachte immer neues Material. Also diese Frage hat sie nicht beantwortet. 3, 4 Mal brachte sie neues Material. Und dann habe ich gesagt, mir fällt auf, dass Sie das gar nicht beantworten, nicht? Und ich frage mich, was das ist und habe auch die anderen einbezogen. Was haben Sie denn für einen Eindruck, nicht, was hier passiert? Und dann stellte sich raus, und da kam sie dann selber drauf, sie hatte so massive Konflikte mit einem vorherigen Vorgesetzten, dass sie das in dieser Einrichtung auf den neuen Vorgesetzten übertrug. Der ist genauso, nicht? Der wurde gleichgesetzt. Und da war auch wieder dieses Gefühl, irgendwas stimmt hier doch nicht, nicht? Da finden immer Wiederholungen statt. Aber, und darauf wollte ich hinaus, auf der Oberfläche wurde gearbeitet. Es fand supervisorische Arbeit im Team statt. Es wurden Episoden benannt in beiden Fällen. Und man könnte die Namen von Klienten fielen. Man könnte denken, ja, es ist doch alles, hier wird gearbeitet. Nee, hier war massive Angst am Wirken. Und zwar vermischen sich manchmal Angstaffekte mit dem rationalen Arbeiten. Und bei den Grundannahmen ist oft davon ausgegangen, Angst und rationales Arbeiten wechseln sich ab. Nein, Angst findet in den rationalen Elementen statt. Und der Prozess ist so, dass das oszilliert. Es gibt Phasen, rationale Phasen, die stark von Angst durchsetzt sind. Dann findet wieder vielleicht, was weiß ich, 10 Minuten oder auch nur 3, 4 Minuten was ganz Rationales statt und dann mischt sich wieder Angst ein. Und das ist so, dass sich diese Dinge einfach so stark miteinander mischen, dass die rein rationalen Phasen relativ kurz sind.
Aber ich habe nur, glaube ich, nicht verstanden, was meinen Sie mit rationalen Phasen? Also wo es dann um die Sache geht oder
Genau,
was?
wo Sie den Eindruck haben, hier geht es wirklich nur um die Sache. Aber wenn zum Beispiel jemand immer ausweicht, etwas auf den Chef schiebt oder auf den Klienten schiebt oder auf das Team schiebt, dann könnte man ja denken, ja, darum geht's doch. Aber es kann eben auch stark mit Angst durchsetzt sein, sodass diese Verschiebungen ständig stattfinden oder etwas einfach nicht sein darf. Wie in diesem Eingangsbeispiel aus dem Artikel in der Supervision, sie kam ja auch nicht auf das Thema, nicht? Sie konnte kein Ziel finden. Zwei, dreimal nicht, aber wir haben gearbeitet, nicht? Im Format kollegiale Beratung. Das heißt, wir haben supervisorisch gearbeitet und nicht irgendwelche Nebendinge gemacht. Aber etwas darf nicht sein. Und dann muss ich stutzig werden, nicht? Was ist das hier? Da mischt sich deutlich Angst unter den Arbeitsprozess. Oder ich komme nochmal auf Herrn Schnieder. Ist ja komisch. Eigentlich haben wir hier gar keine Fallsupervision gemacht. Da schien auch was massivst abgewehrt worden zu sein.
An ganz rationalen Sachen auf Teamebene,
Eben.
Teambesprechungen, Art und Weise, wie man Dokumente übergibt und so weiter, ja, wie
Genau,
man
genau.
bestimmte Sachen plant, ja. Da habe ich im Nachhinein gemerkt, dass ich oftmals nicht ernst genommen habe, ich glaube, das hat was mit Abwehr zu tun, dass mir langweilig geworden ist.
Oh, das ist wunderbar.
Ne? Das ist
Ja.
normalerweise immer etwas, wo ich denke, okay, wenn mir langweilig wird, dass ich mal kurz hochstrecke und denke, okay, hier ist jetzt gerade irgendwas. Und das, aber selbst diese Langeweile ist mir in diesem Prozess häufig durchgegangen. So, ne? Das war so verwoben und dass ich dachte, ah, hier ist was Interessantes. Und so lange war die ja gar nicht langweilig. Vielleicht übertreibst du auch, ne? So.
Ja, und das ist das eben, wenn wir gewohnt sind, introspektiv immer noch mal zu gucken, wie fühlen wir uns eigentlich in der Situation, dann kann uns das wichtige Hinweise geben, nicht? Also zum Beispiel auch, wenn wir extremst müde werden und mit Schamgefühlen zu tun haben, mein Gott, wie kann ich hier nur wach bleiben noch die letzte halbe Stunde? Dann kann das entweder mit massiver Aggression zu tun haben, aber auch, und das wird oft übersehen, mit massiver Ohnmacht des Gegenübers, nicht? Massive Ohnmachtsgefühle werden dadurch abgewehrt. Also es fiel mir auch schwer, am Anfang in der Patientenarbeit hatte ich auch so aufgenommen, ja, dann geht es um Aggression. Aber mein Supervisor hat gesagt, ja, es geht aber nicht immer um Aggression, nicht? Manchmal geht es auch um was anderes. Und das kann zum Beispiel sehr stark mit Ohnmachtsgefühlen zu tun haben. Das war für mich eine wesentliche Erweiterung, das sehen zu können, dass eine Einzelperson oder ein Team sich völlig ohnmächtig und ausgeliefert fühlt. Vielleicht wie in dem Beispiel Chefarzt. So, und dann wiederholt sich gegebenenfalls auch ein Thema immer wieder, nicht, was ungelöst bleibt.
Das war jetzt interessant, dass Sie das gesagt haben. Also in dem Moment, als Sie jetzt diese kleine Deutung abgegeben haben, ist mir ein angenehmer Schauer über den Rücken gelaufen. Das ist für mich immer das Signal in der Supervision, dass ich was verstanden habe.
Naja. Manchmal ist es vielleicht auch gar nicht so explizit oder es ist ja, also wir sitzen ja in den Supervisionssettings auch unter, selber auch unter einem Handlungsdruck, ne? Und mir geht es oft so, dass ich das erst hinterher merke, was habe ich eigentlich gefühlt. Ich kriege das nicht immer in dem Moment sofort mit. Und ich glaube auch,
Da
dass es,
entlasten Sie uns alle gerade sehr,
das
weil
finde ich
sonst
gut.
wären Sie ja eine fantastische, omnipotente
Nein,
Person.
bin ich nicht.
Also,
Also,
das geht allen so.
ja.
Vieles wird erst im Nachhinein verstanden, wenn man sich nochmal Gedanken macht oder etwas dokumentiert dazu. Man kann nicht alles in der Stunde
Nein,
verstehen.
absolut nicht. Also das, ich denke, ist klar, aber vielleicht ist es auch gut, dass nochmal gesagt wurde. Und ich finde auch die Art und Weise, wie Affekte ausagiert werden, manchmal schwierig zu deuten, weil es dann, weil es so auch so ein Spektrum gibt, ne? Also ich denke da gerade an eine Szene, es war eine Abschlusssitzung in einem Team, was ich über einen langen Zeitraum begleitet habe. Und da gab es sehr, sehr viele personelle Veränderungen, sehr viele strukturelle Veränderungen und die waren eigentlich, haben die immer Aggression mit sich rumgetragen, weil das natürlich auch was auf Dauer mit einem macht, aber haben das eigentlich nicht benannt, ne? Und der Auftrag war auch hier Fallsupervision. Natürlich kamen immer mal wieder diese Themen auch rein in Bezug auf Fälle, aber gut, der Auftrag war Fallsupervision. Und in der letzten Sitzung, wo der Teamleiter auch wieder dabei war und es war klar, der geht jetzt auch, der kriegt eine andere Position in der Organisation. Da haben sie es dann eigentlich rausgelassen, aber immer noch so gedeckelt. Also sie haben dann so Verklausulierungen genutzt, sowas wie, da müsste man doch als Teamleiter oder da könnten doch die Vorgesetzten, aber sie haben ihn eigentlich, da saß er in der Runde, sie haben ihn nie adressiert. Ne? Und irgendwann habe ich mal gefragt, wen adressieren sie jetzt? Also ist es an ihn gerichtet? Nein, das ist es nicht. Und mit wir haben uns ja immer gut verstanden, wir beide haben uns ja immer gut verstanden, dann war er entlastet, sie entlastet. Aber im Grunde war es ja genau das, was sie die ganze Zeit gesagt hat. Aber es wurde dann wieder weggemacht, ne? Und ich finde, das sind so, das vor allem letzte Sitzung, da kann man ja nicht mehr viel machen. Da geht es darum, gut rauszugehen. Ja, und ich fand trotzdem spannend, dass sie es dann auch da platziert haben. Also es sollte ja nicht bearbeitet werden, war so meine Schlussfolgerung.
Ja, genau, nicht? Und das wurde dann generalisiert, nicht? Mann und irgendein abstrakter Teamleiter, so.
Die
Da
Erwartung
dachte
an
er,
Teamleiter, ne? So
ja,
der,
genau.
so Teamleiter
Genau, nicht?
als was ist das? Eine Gruppenbezeichnung dann, ne? Genau, die Teamleiter. Ja.
Nicht? Und eigentlich geht es ja darum, du.
Ja,
Nicht?
genau.
Du hast gemacht oder hast nicht gemacht. Aber da kann man sehen an dieser Übergeneralisierung, dass die Angst viel zu groß war. Nicht?
Und die Angst war auch da. Also da gab es, da ist etwas vorgefallen in der Organisation, wirklich kurz vor der Sitzung auch, wo deutlich war oder wo denen aufgefallen ist, wie wenig sie durch die Organisation nach außen geschützt sind. Ja.
Will ich nochmal reingrätschen, weil mir etwas noch wichtig ist. Manchmal kann man mit Teams nur über die Ohnmacht sprechen, weil strukturell nichts zu verändern ist. Und das Team kann ja nicht sagen, okay, wir schmeißen hin, wir gehen woanders hin. Aber dann ist es wichtig, über diese schwierigen Gefühle zu sprechen, nicht? Dann geht es darum, um auszuhalten. Auszuhalten mit dem Team, was da so schwierig ist.
Ich würde nicht sagen, die können alle nicht gehen, wahrscheinlich nicht geschlossen, aber ich glaube, um sich dieser Ohnmacht anzunähern, kann es auch hilfreich sein, wenn man so einen Realitätsbezug also auch wieder herstellt und sagt, ne, also jetzt mit Stefan Kühl gesprochen, ihr habt hier einen, ihr seid hier Mitglieder dieser Organisation, es gibt hier eine Mitgliedschaft und eine Mitgliedschaft kann auch aufgelöst werden. Also ihr seid so ohnmächtig nicht. Und dann ist manchmal der Widerstand schon weg. Weil die Ohnmacht kleiner geworden ist. Also sie haben ja einen Weg raus, ne? Natürlich hängt da ganz viel dran und das, die Bedeutung muss man dann im Einzelfall auch erstmal abwägen, ne? Sind das Menschen mit Familie und wie alt sind die und so weiter? Klar, ne? Aber Organisationen sind mitgliedschaftsbasierte Systeme und selbstverständlich können die gehen, ja? Und wenn die das erstmal akzeptiert haben, dass es grundsätzlich diese Möglichkeit gibt, dann kann man leichter über Ohnmacht sprechen oder über das, was strukturell nicht gut funktioniert, weil es nicht mehr so massiv ist.
Ja, dem pflichte ich bei. Es kann Einzelne geben, die das für sich sich nicht vorstellen können, aber wenn Personen dabei sind, die sagen, ja, das stimmt, nicht? So, dann verändert sich das schon wieder. Und dann können Einzelne eben auch etwas ausdrücken, wie man sich dem entziehen kann. Also da sind wir wieder bei, nicht zu individualisieren, sondern immer auch die strukturellen Rahmenbedingungen mit zu berücksichtigen.
Genau.
Ich habe noch mal eine Frage. Wenn ich als Supervisor, Supervisorin so extreme Ängste in der Supervisionsgruppe vermute, auch ausgehend von Ihrem Beispiel mit der nicht vorhandenen Zielfindung der Supervisantin, Frau Paulut-Kassel, ist es dann auch ein Umgang? Ich komme darauf zurück, weil Tina, du hast am Anfang da gesprochen, dass du Angst manchmal umleiten musst. Ist das auch ein Mittel in der Supervision, die Supervision dann erstmal sich nicht so frei inszenieren zu lassen, sondern sie stärker zu strukturieren, um einen etwas strafferen Rahmen vorzugeben?
Dann hat der Supervisor Angst und vermeidet.
Ja.
Also ich meine nicht unbewusst, sondern ganz gezielt. Also Sie würden schon sagen, Sie würden das Setting weiter offen halten und sich nicht so
Ja,
entfalten
ja.
lassen.
Also hier möchte ich gerne einmal auf Hälzel verweisen, Rudolf Hälzel, Psychoanalytiker und sehr versierter Supervisor, der auch viel zum Thema Supervision publiziert hat. Die Ängste müssen sich ausdrücken können. Erst wenn sie zu einem gewissen Maß sich ausgedrückt haben, also durchlebt worden sind, ist überhaupt wieder rationales Arbeiten möglich. Und zwar ist das nicht ein einmaliger Prozess, sondern ein ständiger Prozess, dass zwischen Angst und Rationalität Oszillation stattfindet. Und wenn die Angst sich nicht genügend ausdrücken konnte, dann wird es schwierig sein, in einem rationalen Prozess zu arbeiten. Das heißt, es ist wichtig, der Angst auch einen gewissen Raum zu geben, ohne es unbedingt als Angst benennen zu müssen, um dann wieder ins rationale Arbeiten kommen zu können. Das ist wie, wenn jemand große Angst vor etwas hat, ist das Denken eingeschränkt. Und dann ist es wichtig, erstmal wie bei Kindern sozusagen jemand auf den Schoß zu nehmen, nicht? Und erstmal ermöglichen zu fragen, ja, was ist es denn gerade? So. Und wenn das zu einem gewissen Maße abgeflossen ist, dann ist auch wieder Denken möglich.
Ich würde es anders formulieren, glaube ich, aber ich würde Ihnen grundsätzlich total beipflichten. Aber es geht darum, erstmal das Gefühl, auch wenn es nicht benannt wird, das erstmal anzuerkennen.
Ja, genau. Anzuerkennen, dass das da ist und es auch zu tolerieren, weil, um an den Anfang unserer Session zurückzukommen, es sind eben Grundgefühle, nicht? Und sie geben uns eben Hinweise auf das, was wir können oder nicht können. Und das zu übergehen, das leitet ja eher Übersprungshandlungen ein. Und deswegen ist es wichtig, das auch zu einem gewissen Maß zuzulassen. Und das bedeutet eben ein sorgsames Beobachten des Prozesses und nicht zu schnell Zuschreibungen zu machen, nicht? Oder zu schnell zu deuten.
Da kann ich so mitgehen. Also, was ich mich gerade trotzdem noch frage, ist, also muss das von Anfang an so sein? Also, wenn das Supervisionssetting an sich Angst macht, beispielsweise, ja, auch mit den unbewussten Fantasien, dass hier nun, haben ja viele, ne, dass hier nun alles ausgegraben wird
Ja,
und so
ja,
weiter.
ja,
Und
ja,
da
ja.
ist so meine Frage, also ich beziehe mich da auf Jalom, der mal gesagt hat, also in Bezug auf Gruppen, die viel Angst haben, dass es sich da manchmal lohnt, einen etwas expressiveren Leitungsstil zu Beginn der
Ja.
Supervision oder von Gruppenanalyse an den Tag zu legen.
Was meinst du mit expressiv, Henning, in dem
Also
Zusammenhang?
expressiv stärker strukturierend, ja, also als Supervisor, Supervisorin. Und beispielsweise keine langen Schweigephasen entstehen zu lassen. Ja, also so ein
Ja.
ganz strenges analytisches Setting,
Ja.
weil ich sag, die Angst und die Regressionen werden zu groß und blockieren dann noch mehr.
Ja, dem pflichte ich bei. Man arbeitet gut auf einem mittleren Angstlevel, nicht? Sonst ist das Denken viel zu stark blockiert. Und vielleicht habe ich Sie da nicht hinreichend verstanden bei Ihrer Bemerkung davor. Also diese Art von Strukturierung, gerade wenn man auch neu irgendwo anfängt, dann finde ich, ist es wichtig, etwas über sich zu sagen, über die Art der Methode, wie man arbeitet, einleiten, auch Fragen zu stellen und was kennen die Personen und dadurch eben auch das Angstlevel am Anfang zu minimieren. Es ist so. Ach, das ist eine Frage auch des persönlichen Stils, nicht? Also zwischen Überstrukturierung und etwas Struktur geben, so da sich irgendwo zu bewegen. Aber keine Struktur vorzugeben, würde ich sagen, ja, es ist eben keine Therapiegruppe,
Ja,
nicht? So,
also ich erinnere
also,
mich an eine super, also Probesupervision, ja, und dann
ja.
gesagt, also wieso haben Sie Supervisor, Supervisoren gewechselt, ja, und dann war genau das, also alte psychoanalytische Schule, und die haben
Ja,
sich am
ja,
Anfang
ja.
hingesetzt und nichts gesagt und
Ja,
gesagt,
ja,
so,
ja.
ja, und da war sehr deutlich, und das fand ich auch auf der Realebene vollkommen nachvollziehbar, das wollen wir nicht, ja,
Ja, ja, ja,
also
ja.
so.
Ja, das war offenbar zu ängstigend, nicht? Also das ist dann nicht so günstig, würde ich sagen.
Was sind so klassische Mittel zur Angstbindung? Was würden Sie sagen?
Na, gute Frage.
Ja, kommt so ein bisschen darauf an, in welchem Setting man arbeitet, nicht? Also nehmen wir mal die sozialen Bereiche, die sind ja sehr supervisionsaffin und Da würde ich nicht irgendwie mit dem Flipchart kommen jetzt, sondern würde etwas über mich erzählen, wie ich methodisch arbeite, und warum ich so arbeite und auch einladen, Fragen dazu zu stellen und auch fragen, welche Erfahrungen haben Sie bislang mit Supervision gemacht und welche Art von Supervision haben Sie praktiziert? Da geht es ja erstmal um Kontaktaufnahme. Und wenn ich mir dann vorstelle, jemand kommt und setzt sich hin, schwierig, nicht? Also da geht es ja erstmal, wie können wir überhaupt in Berührung miteinander kommen und sich als ja auch berührbarer Mensch zu zeigen an der Stelle.
Ich fand Ihren Satz in dem Artikel so wichtig, dass das, wenn ich neu in eine Gruppe komme, ist das für die Psyche genauso, als wenn der Säugling in Kontakt zur
Ja,
Mutter tritt das erste Mal. Ja. Und
genau.
das finde ich, also wenn ich das Bild im Kopf habe, wenn ich neu in eine Gruppe trete als Supervisor oder auch selbst neu in eine Gruppe komme und mir Gedanken mache, wie es damit geht, also das vermittelt mir doch eine ganze Menge Achtsamkeit
Ja,
dann.
da werden primitive Ängste geweckt, nicht? Also das ist es ja. Da müssen wir ja sehen, da ist eine Psyche erst im Entstehen zu dem Zeitpunkt. Und ein Mensch, der sozusagen in einer Dualunion gelebt hat, intrauterin, wird sozusagen in die Welt entlassen und lernt, ein Objekt, das er vorher, mit dem er verschmolzen war, sozusagen, lernt das plötzlich erst richtig kennen. So, und dann klappen die Dinge vielleicht am Anfang auch nicht so gut. Und wie feinfühlig ist dann das Gegenüber, nicht? Also in dem Fall ist es ja immer die Mutter, die die Brust gibt, nicht? Klappt das jetzt? Geht die Brustwarze gut in den Mund und klappt das mit dem Saugen? Oder wird mein Gegenüber schnell ungeduldig, spricht nicht mit mir? Also diese Situation einer guten Stillsituation kann man als Metapher gut verwenden, wie man in Kontakt kommen kann. Nicht? Gelingt das sozusagen oder gelingt das nicht? Das ist so eine ganz basale Angst, die sich in solchen Situationen zeigen kann. Also am Anfang fand ich das auch drastisch, das Beispiel, aber ich würde es nicht eins zu eins übersetzen, sondern als eine potenzielle Situation für Beziehungsaufnahme, einer empathischen Beziehungsaufnahme nehmen, nicht? Dann kann man es, glaube ich, gut als Metapher verwenden.
Ja, da genau, da wollte ich gerade nämlich auch darauf hinweisen. Also es geht ja am Ende darum, dass so eine Einschätzbarkeit möglich wird, ne? Das
Ja, genau.
baut ja auch Ängste ab, wenn man selber berechenbar wird.
Ja, genau. Also wenn jemand, ich möchte das nicht entwerten, so möchte ich nicht verstanden werden, aber wenn alle möglichen Arbeitsmittel aufgefahren werden, dann muss ich mich auch fragen, was ist die Angst des Supervisors gegebenenfalls, nicht? Also ob da nicht vielleicht Overengineering stattfindet am Anfang.
Kann ich mich gut daran erinnern, habe ich am Anfang ne, die ersten zwei Supervisionsprozesse während der Ausbildung, das war doch auch meine Neigung. Also diese Überstrukturierung und auch dieses Verwenden von Mitteln und Methoden, weil ich selber noch so unsicher war und dann irgendwann
Ja.
gemerkt habe, das passt nicht, das funktioniert nicht, das funktioniert auch für mich nicht. Und das hat eigentlich für mich nur noch mehr Angst ausgelöst, weil ich dachte, das werde ich ja niemals können. In dem
Ja.
Moment, wo ich mich auf mich selbst besinnt habe und dann für mich klar war, ich bin ich und ich nutze das, was ich gelernt habe, und so komme ich in Kontakt, hat es angefangen, sehr gut zu funktionieren.
Ja. Denn darum geht es doch in jedem Prozess, wo Menschen miteinander arbeiten und aufeinander angewiesen sind, ist es möglich, in Kontakt zu treten. Weil das ist die erste Form, etwas Sicherheit zu verspüren mit jemand völlig Fremden, nicht? Das sind doch Fragen. Also, Herr Schnieder, Sie haben es ja sehr schön benutzt, Fantasien, nicht? Also im intersubjektiven Raum, interpersonell, arbeiten wir mit Fantasien, nicht? Weil wir nun mal kein System von fest verdrahteten Trieben haben, was wir tun müssen, sondern wir machen uns Fantasien über den anderen. Und die sind ja weitestgehend nicht bewusst und sind bestimmt durch die Erfahrungen, die wir bis hierhin gesammelt haben. Aber das ist unsere Art und Weise, um uns mit anderen orientieren zu können überhaupt. Und es ist ja auch manchmal verrückt, was im Laufe der Zeit für Fantasien dann über einen offenbart werden, nicht? Und also besonders groß sind die Fantasien eben in Bezug auf Vorgesetzte. weil solche mächtigen Objekte waren einfach unsere primären Objekte, mit denen wir zu tun hatten und von denen wir völlig abhängig waren. Also da wiederholt sich sozusagen etwas im Verhältnis. Und das ist dabei einfach mitzudenken, nicht? Diese Angst vor übermächtigen Objekten, denen wir ausgeliefert sind.
Bei der Kontaktaufnahme habe ich gerade dran gedacht. Also für mich ist so ein Zeichen, dass die für mich ganz persönlich, dass die gelungen ist, wenn ich über die Gruppe nachdenke und ich merke, dass ich die Gruppe mag. Also dass ich sozusagen da empathische, konstruktive Gefühle hegen kann.
Das, was wir jetzt so besprechen, das hat Katharina Gröning ja immer das Arbeitsbündnis genannt, das innere Arbeitsbündnis. Also das Äußere ist klar, das ist der äußere Kontrakt. Und hier geht es jetzt um den inneren Kontrakt. Und da ist natürlich auch meine Haltung oder meine, also es sind auch meine Gefühle zu den Supervisanten relevant. Also bin ich auch in einem inneren Arbeitsbündnis.
Ja, genau. Es fällt mir immer leichter, mit Menschen zu arbeiten, wenn ich denen Sympathie entgegenbringen kann, nicht?
Oder ja, auch aufrichtiges Interesse. Also
Ja,
interessiert mich das, was sie tun, was sie sagen, wie es denen hier geht, wie die ihre Arbeit empfinden. Und also das ist auch so ein bisschen diese forschende Haltung, die sie vorhin angesprochen haben, ne?
nicht?
Bin ich da
Das
neugierig drauf? Will ich da was drüber erfahren?
Und kann ich es aushalten, nicht zu wissen? Also nicht zu wissen ist ja auch potenziell ängstigend. Und das eine ganze Weile auszuhalten, und mit dieser forschenden Haltung reinzugehen, um dann eine Ahnung zu bekommen, darum könnte es hier gehen. Also die bewusste und die unbewusste Ebene möglichst zusammen betrachten zu können und dann eben Angebote zu machen, nicht? Im Sinne von, könnte es sein, dass es Ihnen auch darum geht. Aber nicht zu sagen, naja, also ich denke, das ist es.
Weil wir wissen es nicht, sondern so wie so eine Hypothese erstmal stellen wir es in den Raum, aber die kann ja widerlegt werden.
So ist es. Und da sind wir wieder beim Resonanzgefühl, nicht? Also trifft das bei mir auf Resonanz, oder nicht?
Und manchmal finde ich auch den Satz heilsam, also das habe ich so aus meiner Bahnengruppe auch mitgenommen. Manchmal bin auch ich in meiner Form als Supervisor nicht hilfreich für eine Gruppe.
Ja,
Also gegen die Allmachtsfantasie, ja? Das
Ja,
sozusagen.
genau. Das ist ja auch, genau, das ist ja auch die Fantasie. Sie sind die omnipotente Person, nicht? Sie werden das alles richten. Und dann geht es ja um Desidealisierung letztendlich. Also auch Sie sind nur ein Mensch, aber Sie haben ein Wissen als Supervisor. Und das macht Sie ja wiederum auch nahbar. Es kann aber auch enorme Wut auslösen, nicht? Dass die Idealisierung, die man Ihnen zugeschrieben hat, die erfüllen Sie nun leider nicht, nicht?
Ja, dann
Also
kann es auch zur Abwertung kommen, ne?
genau, dann kann es
Ja.
zu Abwertung, Entwertung kommen. Und dann ist noch, da weisen Sie auf etwas Wichtiges hin. Räche ich mich dann? Oder bin ich dann ein gutes Objekt, dass das auch aushalten kann und sich anhören kann, ohne sich zu rächen. Das ist ja auch immer eine enorme Angst, die dahinter steht, nicht? Begebe ich mich dann doch in die omnipotente Position und mache klare Zuschreibungen, die auch keinen Widerspruch dulden?
Also meiner Erfahrung nach, auch mit Studierenden, ist es so, dass das nahbar machen oder das Abbauen von der Omnipotenz, dass das ermöglicht, dass über Dinge auch gesprochen wird, die sonst nicht angesprochen werden. Und ich finde das total wichtig. Diese Überidealisierung ist so hinderlich für Professionalisierung, weil es stumm macht. Also es macht Menschen sprachlos, also zumindest miteinander. Und ich halte das für das Gegenteil von dem, was es braucht, um professionell arbeiten zu können.
Darf ich dazu noch ein letztes Beispiel sagen vielleicht, was mir gerade so einfällt? Also
Gerne.
ich habe
Ich finde das super, dass Sie lauter Beispiele bringen. Sie haben viel mehr praktische Beispiele als ich.
Zum Thema Idealisierung und Entwertung, ja, also man muss ja an der Hochschule die Seminare auswerten und ich bekomme dann irgendwann im Semester die Seminarauswertung in einem Seminar, in Traumapädagogik-Seminar und gucke mir das an auf der Zugfahrt so wieder zur Hochschule, ja, habe das dann bekommen, damit man das mit den Studenten noch besprechen kann und war eine sehr, sehr gute Auswertung, bis auf ein paar Spiegelstriche, persönliche Anmerkungen mit einer wirklich vernichtenden Kritik, ja, also ich habe Lieblinge, lasse keine Meinung zu. Wie kann
Oh
das
ja.
sein, dass ich nicht drangenommen werde, wenn ich mich melde, wenn alle anderen sich nicht melden? Dann wird in die Gruppe gefragt, ich weiß doch was, das kann ja wohl nicht
Ja,
wahr
ja,
sein.
ja, ja.
Und ich habe dort gesessen im Zug und dachte, so bin ich, so werde ich wahrgenommen. Also konnte in dem Augenblick auch gar nicht mehr sehen, dass
Ja, ja,
99
ja.
Prozent sozusagen in die positive Richtung ging. Und war total verunsichert, war so für einen kurzen Moment total erschüttert in meiner ganzen Person. Und hatte diese Gruppe an dem Tag und wollte das besprechen, ja, und habe das am Anfang gesagt, ich möchte gerne zum Ende hin das Seminarfeedback besprechen. Also, ja, das ist so Kultur in der Hochschule. Und in der Pause kommt eine Person zu mir und sagt, Herr Schnieder, ich würde Sie gerne nochmal eben sprechen. Ich habe noch eine Frage wegen meiner Studienleistung und dann haben wir das besprochen und dann sagte die Person, und ich möchte auch noch was anderes besprechen und fing gleich an zu weinen und sagte, ja, ich habe ein Feedback gegeben, was irgendwie aus einer Wut heraus passiert ist, irgendwie Kurzschluss und das war überhaupt irgendwie nicht gerechtfertigt. Ich sehe das eigentlich anders, aber ich fühlte mich in dem Augenblick, da haben sie mich irgendwie übergangen, nicht gesehen und so weiter. Ja. So, und ich war dann im ersten Augenblick, war ich total beruhigt, natürlich, dass wir, okay, Selbst- und Fremdbild gehen nicht so weit auseinander und habe dann gesagt, okay, danke, dass Sie mir das erzählen und so, dann ist das jetzt so ein Schwamm drüber, ja. So, und ich bin dann danach aber sozusagen wieder nach Hause gefahren und dachte mir, alter Schwede, das ist ein öffentliches Feedback, ja, also es geht bis ans Präsidium, also diese Sachen sozusagen, ja, also zum Thema Rache auch, ja, und hatte dann auch Fantasien, was mache ich denn jetzt? Muss ich die Person nochmal ansprechen im Sinne von, hol das wieder zurück, ne, das kann ja, und das habe ich alles sein gelassen, so, ne, aber das waren auch
Gut.
nochmal so zum Thema, und ich dachte eigentlich zu dieser Person wäre ich total gut im Kontakt gewesen, auch im Seminar. Ja, und wäre auch nie drauf gekommen, dass die Person das gewesen ist, die das geschrieben hat. Ich hatte ja so Fantasien, wer es gewesen sein könnte. Aber da hatte ich auch so den Gedanken, da war eine Idealisierung erstmal da und dann habe ich irgendwas getan, was zu einer krassen Entwertung geführt hat. Ja.
Sie hat es ja gesagt, ne? Also nicht gesehen.
Nicht
Also
gesehen.
wahrscheinlich Scham.
Genau. Und was ja eine normale Gruppenerfahrung ist, mal nicht gesehen zu werden auch, ne? Neid und Konkurrenz gehört in jeder Gruppe ja
Aber vielleicht
irgendwie.
geht es gar nicht um die Gruppe, sondern darum, dass du sie nicht gesehen hast.
Ja,
Ja,
klar.
das würde ich hier tatsächlich auch vermuten, dass hier eine massive Übertragung am Gange war, nicht? Also das klingt nach einem erotischen Konflikt, dass da was Altes reaktualisiert wurde. Und scheinbar hat die Person ja was dazu mitbekommen. Sie ist ja sozusagen nicht mit dem Bild von Ihnen gegangen, sondern hat sich nochmal eingebracht. Also da kann ich auch noch etwas beisteuern. Das ist jetzt keine Supervision, sondern es war ein Workshop. Und es ging um das Malen eines Veränderungsprozesses, nicht? Also wo steht man da? Und ich hatte Blätter ausgeteilt und Buntstifte. Und bevor es losging, hat ein Mann gesagt, so eine Kinderkacke mache ich nicht. Was machen Sie dann? Und ich habe dann gesagt, das müssen Sie auch nicht. So. Und dann hat er daneben gesessen, die anderen haben das gemalt. Und dann wurden die Bilder aufgehängt und dann gab es diese typische Situation, erst die anderen, dann der Maler, was damit gemeint ist. Und es wurde nicht zu der Person gesagt. Am Ende des Workshops, bei der Abschluss-Feedback-Runde, deswegen fällt es mir so assoziativ ein, haben die Teilnehmer zu ihm gesagt, das hätten sie nicht so gut gefunden, dass er das so gesagt hätte. Ich habe das einfach so stehen gelassen. Das haben sie untereinander dann ausgemacht. Von mir aus war das Wichtigste, oder vielleicht habe ich das sogar noch mal wiederholt, er hat es nicht gemusst. Nicht? Da war irgendwas mit verbunden, was für ihn sowas von absolut nicht ging, dass er in diese massive Entwertung greifen musste. Und das ist mir wichtig. In dem Moment, wo sie sich rächen, ist die Gruppe angstbesetzt. Nicht? Ich will es vielleicht noch einmal kurz an einem Therapiebeispiel machen. In der Gruppentherapie geht es ja auch um das Ausfallhonorar. Das ist immer ein kritischer Punkt, weil die Kasse zahlt nur für die anwesenden Personen. Und war ein Mann dabei, der doch etwas aggressionsgehemmt war, so würde ich es mal sagen. Und in einer Sitzung wurde er so derartig wütend auf mich, dass er mir das nochmal so vor den Kopf geknallt hat mit dem Ausfallhonorar. Und ich habe mir das einfach angehört. Gegen Ende seiner Therapie hat er gesagt, das war der wichtigste Moment, dass ich das ausgehalten habe.
dass eine Aggression aushaltbar ist.
Genau,
Ja.
genau.
Und nicht
Nicht?
gehemmt werden muss. Ja.
Genau, nicht? Dass er das Gegenüber nicht total zerstört, ja, durch seine Aggression, nicht? Und das war wichtig, sich da nicht zu rächen, weil das hätte ihn ja bestätigt, dass das Objekt immer übermächtig ist. Das ist natürlich jetzt so absolut gesagt, es geht immer darauf zu achten, wo sind auch Grenzen des, ja, wie soll ich das sagen, des Miteinanders, des Anstands oder wie immer man das nennen will, gewahrt. Das ist sehr situationsabhängig. Aber gerade bei Menschen, die Schwierigkeiten mit Aggressionen haben, ist es wichtig, dass sie erleben können, dass das Gegenüber die Wut auch aushalten kann.
Wobei ich den Satz, den Sie da jetzt zwischengeschoben haben, sehr wichtig finde. Also nicht jede Aggression muss das Gegenüber erleben, ist aushaltbar. Also
Ja.
es gibt auch da einfach Grenzen, ne?
Grenzen,
Also genau.
genau, nicht? Und da muss man sagen, das geht jetzt zu weit.
Ja. Also wütend sein, okay, aber das hier ist die Grenze erreicht. Ja.
Ja, genau, nicht?
Frau Paulut-Kassel, ich glaube, wir haben schon so viel jetzt gelernt über Angst und auch über die verwandten Affekte und die Deckaffekte und die Funktionen von Angst heute, dass ich doch trotzdem noch mal sozusagen zusammenfassend fragen möchte, was glauben Sie denn aus Ihrer Perspektive, müssen Supervisoren wirklich unbedingt wissen über Angst, wenn sie Supervision machen? Was ist
Ja.
so die Quintessenz?
Ich denke, Sie sollten Ihre eigene Angst wahrnehmen können. Das wäre mir eigentlich das Wichtigste. Also in sich hineinhorchen zu können, wie fühle ich mich hier in dieser Situation? Was kommen mir für Gefühle auf? Und die auch ernst zu nehmen und mit der Situation in Verbindung zu bringen. Und was ich ganz wichtig finde, auch wir alle haben ein Unbewusstes und auch wir agieren. Auch wir haben nicht für alles Worte. Und die Kontrollsupervision ist einfach für uns das wichtigste Gremium, um auch lernen zu können, nicht? Mit unseren unbewussten Anteilen in Verbindung zu kommen, selber Supervision zu erleben, um dann auch daran wachsen zu können. Also das wäre mir wichtig und ich glaube oder ich bin überzeugt davon, das hat kein Verfallsdatum, nicht? Das sollte man über einen langen Zeitraum betreiben. Yalom hat mal gesagt, sein Name fiel ja am Anfang, er hätte fast sein Leben lang immer eine Gruppe gehabt, nicht? Das war mehr eine Selbsterfahrungsgruppe und also eine Leaderless Group. Und das wäre sehr bedeutend für sein Leben gewesen. Also ich glaube, wir brauchen das im professionellen Umfeld auch, eine Kontrollsupervision. Gut wäre es in der Gruppe, um uns einfach mit unseren eigenen Wahrnehmungen, unseren eigenen Affekten auseinandersetzen zu können und daran eben auch zu wachsen, um immer mehr auch wahrnehmen zu können und auch unser Scheitern in Prozessen aufarbeiten zu können.
Wunderbar, das würde ich jetzt so stehen lassen und mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken für die Zeit und für das Gespräch. Henning, hast du noch was hinzuzufügen?
Vielen, vielen Dank.
Dann würde ich mich jetzt auch von allen, die zuhören, verabschieden und nochmal darauf hinweisen, wir freuen uns immer über Feedback, Anregungen und vielleicht auch Ergänzungen. Wir freuen uns, wenn unsere Themen weiter diskutiert werden unter den Instagram-Posts Überblick-Podcast oder wenn Sie uns E-Mails schicken oder wenn wir über mein LinkedIn-Profil ins Gespräch kommen, wo ich auch immer die Beiträge bewerbe und ja, wenn wir einfach irgendwie darüber in Kontakt kommen bin. Ansonsten sage ich alles Gute und bis zum nächsten Mal. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ciao.
Tschüss.
Tschüss.